die hätten vielleicht noch in Trier studiert oder in Saarbrücken studiert, wären aber dann auf der Suche nach einem guten Job eben ganz irgendwo, ja, aus der Provinzregion Trier weggezogen. Und da muss ich sagen, darf eben, also bitte das jetzt nicht als Angriff zu verstehen, aber es ist nun mal ein Fakt, viele dieser Jobs sind eben nur in Luxemburg vorhanden. Und da sollte die Region auch irgendwo dankbar sein, dass es diese Jobs gibt. Und ich würde dieses Schubladendenken generell vermeiden. Und ich meine, wir sind die Schengen-Region. Schengen liegt direkt bei uns vor der Tür. Und da sollte man jegliche Ressentiments und Anschuldigungen weglassen und sollte sich eben zusammensetzen und überlegen, wie können wir letzten Endes unseren Kommunen, unseren ansässigen Bürgerinnen und Bürgern hier auf dieser und auf jeder Seite der Region was Gutes tun? Wie können wir zum Beispiel den grenzüberschreitenden Verkehr verbessern und andere Dinge?
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pendlerclub. Und auch heute bin ich nicht alleine im Studio. Bei mir sitzt mein Kollege, passionierter Radfahrer und Bahnfahrer Michael Merten. Hallo Michael.
Hallo Marc.
Du bist bei uns stellvertretende Leitung des Politikressorts, bist für die Außenpolitik zuständig und berichtest schon seit langem immer mal wieder über die Deutsche Bahn und über ihre Querelen, kann man sagen.
Ja, genau. Also die Bahn ist so, das ist so ein Zwischending. Mal, wenn es eher politisch wird, ist es bei uns im Politressort schon mal ein Thema, ganz oft in der Wirtschaft, wo die Kolleginnen und Kollegen da auch eine große Expertise aufgebaut haben, auch schon mal im Lokalen. Ich habe relativ viel auch diese Themen beackert rund um die Projekte im Grenzbereich, beispielsweise jetzt die Weststrecke. Ich habe da auch schon eine Verschiebung als Politikredakteur miterlebt. Das Projekt wurde ja mehrfach nach hinten verschoben. Und jetzt, so Gott will, soll es ja dann im Dezember 2024 kommen. Ich habe da noch so meine Fragezeichen. Aber gut, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Von daher, das Thema begleitet mich.
Ich glaube, über die Weststrecke werden wir noch relativ oft und viel hier im Pendlerclub auch sprechen. Das soll aber heute mal nicht unser Thema sein, denn bevor wir jetzt auf die aktuellen Geschehnisse rund um GDL-Streik und Deutsche Bahn eingehen, wollte ich hier noch einen kurzen Service-Hinweis bringen. Und zwar ist ja jetzt auch wieder die Baustelle auf der Autobahn zwischen Trier und Luxemburg aufgenommen worden. Diese Woche wird es so sein, dass vom 18. bis zum 27. März beide Richtungen leider nur einspurig zu befahren sind. Das bedeutet natürlich längere Fahrzeiten für alle Autofahrer ins Großherzogtum rein, aber dann auch nach Feierabend wieder aus dem Großherzogtum raus. Nächste Woche, also am 27. und am 28. März, wird dann auch wieder die Wechselverkehrsführung eingerichtet. Die kennen wir ja alle noch von letztem Jahr, bevor die Baustelle dann in die Winterpause gegangen ist. Für dieses Jahr ist geplant, dass die Fahrbahnsanierung endlich beginnt in beide Richtungen, bevor dann 2026 auch dann die Sanierung der Sauertalbrücke angegangen werden muss. Ja, viel Stress für Autofahrer, die ins Großherzogtum rein wollen, beziehungsweise auch raus wollen. Ist es denn da nicht einfacher, mit der Bahn zu fahren, denkt man sich?
Ja. Ich muss jetzt schmunzen die ganze Zeit schon. Irgendwie, es war schon mal angenehmer, nach Luxemburg zu pendeln. Also ganz egal wie, ob man jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn fährt oder mit auch den Bussen, die ja dann auch oft betroffen sind von diesen Baustellenmaßnahmen. Und da kannst du ja auch dann nicht so richtig kalkulieren, wann bist du jetzt im Büro. Also es ist schon mal nervig. Gerade auch, also viele Pendler nehmen ja, wenn man jetzt mal von Trier geht, da fährt beispielsweise um 7.37 Uhr der Regionalexpress, der ist oft verspätet. Das schleppt sich dann, wenn du dann irgendwie, ja, ich sag mal, 15, 20 Minuten Verspätung hast und beispielsweise der kommt eigentlich kurz vor 8:30 in Luxemburg an und dann musst du ja in der Regel noch ein bisschen mit dem Bus fahren oder zu Fuß gehen zum Büro. Und da kenne ich sehr, sehr viele frustrierte Leute, die sagen, um 9 Uhr ist bei uns meistens das erste Meeting und da kommst du dann halt öfter mal zu spät. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich.
Immerhin kommen manche Leute immer mal wieder an. Es gibt aber auch tatsächlich Momente oder Tage, wo man nicht mit der Bahn fahren kann, denn seit Monaten wird immer wieder bei der GDL gestreikt. Das bedeutet, dass auch die grenzüberschreitenden Züge von der CFL nicht fahren, zumindest nicht auf deutscher Grenzseite. Jetzt wurde letzte Woche die nächste Eskalationsstufe erreicht von der GDL. Es wurden Wellenstreiks angekündigt. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, was bedeuten Wellenstreiks?
Ja, also GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, nur um das noch mal kurz einzuordnen. Wellenstreiks sind Streiks, die anders als in den fünf Streikrunden vorher nicht mehr im Vorfeld angekündigt werden. Bei der CFL hatten wir uns mal erkundigt, bei den Streiks der vergangenen Monate, da gab es immer so eine zweitägige Vorwarnfrist Richtung, also intern schon mal. Und da konnten sich dann eben auch andere Bahnen wie die CFL einstellen. Die müssen ja dann auch sehr viel umändern und ja, und Wellenstreiks heißt dann im Zweifel ohne Ankündigung, wobei es ja jetzt beim letzten Streik eine kleinere Ankündigungsfrist gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau die verlief, aber im Prinzip war die Befürchtung, und das kann auch noch auf uns zukommen, aktuell wird ja nochmal weiter verhandelt und es ist irgendwie die Rede davon, dass es wahrscheinlich so eine Osterruhe geben soll. Ob das dann so kommt, weiß keiner, aber die Ankündigung steht im Raum, dass du halt morgens aufwachst und dann irgendwie erstmal ins Handy gucken musst, ist jetzt gerade Streik oder nicht. Und das ist schon sehr brachial. Es ist erlaubt. Die Deutsche Bahn hat ja dagegen geklagt. Das ist aber abgeschmettert worden von den Gerichten. Das gilt als verhältnismäßig, zumindest juristisch. Aus Kundensicht ist es natürlich extrem ärgerlich. Streiks sind natürlich legitim. Ich kann die Gewerkschaftsseite verstehen, dass sie streikt. Und im Zweifel sind es ja auch sehr lange Streiks. Einmal waren es ja 5 Tage vor kurzem noch. Das tut dann schon weh. Aber wenn du halt überhaupt keine Planbarkeit mehr hast, das ist dann schon für Otto Normalverbraucher sehr ärgerlich. Also der Herr Wieselski, der Vorsitzende der GDL, der kann dann im Zweifel, wenn die Bahn streikt, auch schon mal das Flugzeug nehmen. Das ist dann halt eine Dienstreise, wenn er da zu irgendwelchen Streikkundgebungen in anderen Teilen der Republik muss. Aber ich vermute mal, so der Durchschnittshörer, die Durchschnittshörerin dieses Podcasts wird da keine Flugzeugbuchungen dann, gut, müsste man ja auch erstmal vom Findel aus. Von daher ist das Beispiel jetzt
schlecht. Da fährt ja bald die Tram.
Ja, genau. Also es ist letzten Endes, ist die Situation für die Leute miserabel. Interessanterweise aber, das war dann eine Erfahrung, dieser Wellenstreik war eine neue Eskalation. Das heißt, insgesamt in Gesamtdeutschland hat es also sehr viel Chaos angerichtet. Im Fall Grenzgänger war es aber tatsächlich, kam es zu einer Verbesserung der Lage, weil jetzt beim letzten Streik zumindest die Züge nicht nur, also sonst war es immer so, die haben von Luxemburg kommend in Wasserbillig gestoppt und sind dann wieder von Wasserbillig Richtung Luxemburg zurückgefahren.
Und das also auch nur reduziert, glaube ich.
Genau, richtig. Da waren, ich glaube, der RB wurde gestrichen und die Regionalbahn gestrichen, der Regionalexpress fuhr. Und jetzt ist es auch so, die Regionalbahn soweit ich das in Erinnerung habe, ausgefallen, aber der Regionalexpress, der fuhr dann tatsächlich bis Trier. Und warum, hatte ich mich dann gefragt und habe dann herausgefunden, so im Gespräch mit Zugbegleitern, ich habe da immer sehr viel inoffiziell Austausch mit denen, das hängt dann wohl sehr entscheidend davon ab, ob auch beispielsweise die Weichensteller streiken. Das war wohl sonst immer der Fall gewesen, aber jetzt muss es wohl so gewesen sein, dass die zumindest bis Trier da Planbarkeit hatten. Also die CFL ist da immer sehr stark auf die deutsche Seite angewiesen und stemmt sehr viel mit eigenen Kräften, aber da fahren dann teilweise, die CFL betreibt ja das ganze Bahnwesen auf deutscher Seite bis Koblenz, einige Züge fahren ja auch bis Düsseldorf und das ist sowohl mit deutschem als auch mit luxemburgischem Personal bestickt, das heißt, die sind dann schon in solchen Streiksituationen immer sehr, müssen quasi improvisieren.
Wir hatten ja auch einen Artikel bei uns im Wort, wo wir den Geschäftsführer der CFL im Interview hatten. Da ging es unter anderem auch darum, oder da war auch die Frage, wie er mit diesem Streik umgeht, beziehungsweise mit diesen Streiksituationen, weil man muss ja auch dazu sagen, Luxemburg ist ja nicht nur von deutschen Streiks betroffen, sondern auch in Frankreich wird oft bei der Bahn gestreikt, auch in Belgien wurde schon bei der Bahn gestreikt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
Genau, der Chef der CFL, der Wengler, der sagte dann auch, dass er sich als Chef, seit über 20 Jahren schon im Betrieb ist, über alles ärgert, was seine Kunden ärgert, und hat dann mal aufgerechnet, das waren im vergangenen Jahr insgesamt 98 Tage, die wo gestreikt wurde außerhalb Luxemburgs und wo dann eben das Luxemburger Kerngeschäft beeinträchtigt wurde. Bei der CFL ist es so, es ist ja ein staatseigener Betrieb. Und da hat man sich dann schon auch die Frage gestellt, bei uns, dürfen die überhaupt streiken? Ich habe selber zuerst gedacht, das ist nicht der Fall, weil es dort eben Beamte gibt, die nicht dem Streikrecht oder die kein Streikrecht anwenden dürfen. Das ist aber nur zum Teil so. Es gibt also auch bei der CFL Beamte und Angestellte. Also das ist eine sehr komplexe Lage, aber es gab eben jetzt keine Streiks seit längerem. Man ist aber eben schon sehr stark betroffen. Aktuell sind eben mal die Deutschen sozusagen der Problemfaktor. Auch was Pünktlichkeit angeht, ist da ja einiges im Argen.
Die GDL fordert aktuell eine Reduzierung der Arbeitszeit von 38 Stunden auf 35 Stunden pro Woche. Da stellt man sich tatsächlich die Frage, es wurde jetzt 5 Runden gestreikt, wir sind im Moment in der 6. Streikrunde. Ein Streiktag kostet die Deutsche Bahn bis zu etwa 100 Millionen Euro am Tag. Das ist, also diese Summen sind schon exorbitant, und wenn man sich das mal so grob umrechnen würde, dann wäre es wahrscheinlich billiger gewesen für die Deutsche Bahn, einfach der GDL nachzugeben und auf die Forderungen einzugehen. Warum stellt sich die Deutsche Bahn nach wie vor quer, diese 38 auf 35 Stunden in der Woche zu reduzieren?
Das Finanzielle ist das eine. Diese Reduzierung von 38 auf 35 Stunden wäre ja bei vollem Lohnausgleich. Und die GDL hat ja dann noch einiges draufgesattelt. Da sind Einmalzahlungen, Lohnsteigerungen plus eben die Reduzierung der Wochenzahl. Und das bei einer Sparte wie die Lokführer, die ohnehin schon gar nicht so schlecht verdienen. Also ein klassischer Friseur, eine Friseurin schneidet da deutlich schlechter ab. Da gab es neulich nochmal eine Zusammenstellung im Netz, was verdient eigentlich ein Lokführer, was verdient beispielsweise ein Friseur. Da sind also Welten dazwischen. Gut, aber das Finanzielle ist das eine. Das Problem, was die Bahn anführt, ist eben, dass wenn man jetzt sehr kurzfristig diese Arbeitszeitverkürzung durchführen würde, würde einfach ganz klar Personal fehlen. Also Lokführer gibt es nicht mehr so wie Sand am Meer. Das ist natürlich auch eine Folge von einer verfehlten Personalpolitik bei der Bahn. Aber es ist nun mal so, du kannst nicht jetzt einfach dir innerhalb von 1-2 Jahren ganz viele Lokführer aus dem Hut zaubern. Und wenn das jetzt so umgesetzt würde, kurzfristig, würden einfach schlicht und ergreifend viele Züge nicht mehr fahren können, weil das Personal fehlt. Deswegen hat ja die Bahn auch dann diesen Vorschlag gemacht, sukzessive in den nächsten Jahren diese Verkürzung, auch nicht auf 35, aber zuletzt waren ja 36 Stunden waren im Gespräch, also es ist schon ein großes Entgegenkommen. Gut, jetzt muss man mal sehen, aktuell gibt es eine weitere Verhandlungsrunde, und der Druck ist enorm von sehr vielen Politikern auch, die sagen jetzt, guckt, dass er zumindest mal keine Streiks über Ostern macht und dass sie auch zu einer Einigung kommen. Das gab ja da auch schon hochkarätig besetzte Verhandlungsrunden mit Ministerpräsidenten früher und Bundesinnenminister als Beteiligte, und der Druck ist schon sehr hoch, zumal auch in der Politik jetzt darüber diskutiert wird, mal wieder muss man dazu sagen, dass das Streikrecht verändert wird. Wie genau das aussehen wird, ist auch so hoch umstritten. auch wird es wahrscheinlich, also die Chancen, dass da kurzfristig sich was ändert, sind eher gering. Aber es gibt immer wieder die Forderung, dass in der sogenannten kritischen Infrastruktur, also es wären beispielsweise Schienenverkehr, auch Flugverkehr, Kliniken beispielsweise, dass da das Streikrecht verschärft wird. Es ist kompliziert, weil das Streikrecht ist ein verfassungsrechtlich garantiertes Gut in Deutschland und meine Prognose wäre, dass man da jetzt so kurzfristig auf keinen Fall mit einer Änderung rechnen sollte. Ich denke mal, der Druck ist aber wirklich sehr hoch, dass da jetzt substanziell verhandelt wird und dann auch ein Ergebnis kommt und dann die Streiks hoffentlich bald Geschichte sind, erstmal.
Du sagst, das Streikrecht müsste angepasst werden. Glaubst du, es wäre nötig, dass es langsam auch ein Streikgesetz gibt? Also, dass einfach wirklich dann das genau geregelt wird, wer wann, wie, wo, wieso streiken darf?
Ja, das ist so diese Forderung. Also es gibt, wie gesagt, im Grundgesetz das verankerte Grundrecht auf Streiken. Aber es gibt eben bislang noch kein eigenes Streikgesetz, sondern nur eine Ansammlung von Urteilen sozusagen, die dann auch bindende Kraft entfaltet haben. Und da gibt es einige, die sagen, man sollte das sehr viel klarer definieren. Aber die Hürden sind halt wirklich sehr hoch, der Widerstand ist sehr hoch. Ich glaube nicht so recht dran. Also selbst die FDP ist innerhalb der Regierung gerade so die große Antriebsfeder, die da Druck macht, was zu ändern. Aber auch von der FDP heißt es, es steht eben jetzt nicht in der im aktuellen Koalitionsabkommen. Und von daher wird es auch nicht passieren, weil in der Regel arbeiten Regierungen eben ihr Programm ab. Natürlich nicht immer, wie jetzt zum Beispiel so Ereignisse. Sonderereignisse wie Covid oder Krieg, das steht natürlich in keinem Vertrag, aber solche doch eher Randthemen im Endeffekt, also das ist jetzt nicht das ganz große Thema, da wird man schon eigentlich eher das so machen, dass man das abarbeitet, wo man eben vorher schon weiß, da gibt es halbwegs Konsens und selbst das ist ja schon schwer genug. Also die Regierung tut sich ja sehr schwer mit dem Abarbeiten sehr vieler Projekte. Also ich glaube da nicht dran, dass es so ein Streikrecht geben oder ein Streikgesetz geben wird.
Aber sinnvoll wäre es ja dennoch, wenn zumindest die absolut kritische Infrastruktur da ein bisschen geschützt würde, weil also bei uns ist es jetzt zum Beispiel auch so, es ist ja nicht nur so, dass die Bahn bestreikt wird oder dass die Lufthansa nicht fliegt, weil Bodenpersonal oder Flugbegleiter oder wer auch immer am Flughafen gerade streikt, sondern Verdi hat ja auch dazu aufgerufen, letzte Woche schon, dass die privaten Busunternehmen in ganz Rheinland-Pfalz bestreikt werden. Konkret bedeutet das jetzt zumindest in meinem Fall, dass der Schulbus meiner Tochter zur Grundschule in der Nachbarort nicht fährt und wir entsprechend dann zweimal am Tag mit dem Auto dann rüberfahren müssen in den anderen Ort, sie zur Schule bringen müssen, mittags wieder abholen müssen. Es gibt viele Eltern, die können das nicht leisten, weil sie es entweder zeittechnisch einfach nicht hinkriegen, gerade nachmittags die Kinder dann nochmal aus der Schule abzuholen. Viele sind da noch einfach arbeiten und sind darauf angewiesen, dass Kinder mit dem Bus nach Hause kommen. Die haben dann einen Schlüssel dabei und warten dann zu Hause und können dann zu Hause sein. Es gibt aber auch natürlich viele Eltern, die einfach kein Auto haben.
Ja, in der Tat. Du hast einen Vater ohne Auto vor dir. Ich habe ein Lastenrad, was eine tolle Sache ist übrigens. Also so ein spezielles Lastenrad für Kindertransport. Klasse, also sind sowohl meine Tochter als auch ich begeistert. Das ist natürlich eher so für den Nahbereich, aber es ist in der Tat so, die kritische Infrastruktur, ich hätte da große Sympathien für, weil eben, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, nicht ein Auto zu haben, sondern eben auf Rad und Bus, Bahn etc. zu setzen, dann bist du in solchen Fällen aufgeschmissen. Und ich muss sagen, ich hatte durchaus auch Situationen jetzt, wo diese Streiks dann wieder Überhand genommen haben, wo ich mir dachte, ach Gott, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, ein Auto zu haben. Ich bin da jetzt auch wieder von abgekommen, weil ich einfach, es passt nicht so in mein Lebenskonzept. Ich vermisse es auch nicht oder selten. Man kann sich ja auch mal eins leihen. Das mache ich dann auch schon mal gelegentlich, aber die meisten Sachen kriege ich so geregelt und ich will kein eigenes Auto. aber ich will natürlich eine Sicherheit für Mobilität. Also das fände ich schon, gerade wenn man so eine Verkehrswende vorantreiben will und sagen will, Leute, die im urbanen Bereich wohnen, also in der Stadt, die sollen eben diese Sicherheit haben, auf dem Land ebenfalls. Aber da ist es dann doch ja eher so, dass man dann nochmal mindestens ein Auto irgendwie im Haus hat. Aber in der Stadt sollte es eigentlich möglich sein, sich verlassen zu können auf Bus und Bahn und Rad. Und also ich würde das definitiv befürworten.
Ja, Michael, wir haben letzte Woche diese Folge schon irgendwie so ein bisschen vorbesprochen und geplant. Jetzt kam die Meldung, dass GDL und Bahn sich wieder im ganz, ganz kleinen Kreis zusammensetzen und die Verhandlungen wieder fortgeführt werden. Noch ist dazu leider nichts bekannt, weil alles unter Verschluss bleiben soll. Darauf hat man sich auf jeden Fall geeinigt. Heute ist Montag, der 18. März. Es ist jetzt circa 14 Uhr. Sollte sich hier auf jeden Fall noch bis zum Erscheinen dieser Folge noch etwas ergeben, dann würde ich das jetzt hier nochmal einschieben. Wenn nicht, gibt es immer noch keine Neuerungen und keine Updates von Weselski und seiner GDL bzw. von der Deutschen Bahn. Und dann müssten wir weiter darauf hoffen, dass es bei streikfreien Tagen bleibt und dass die Bahn wieder über die Grenze rollen kann.
Ja, es sind ja in den Medien jetzt so Aussagen kursiert von wegen, dass man sich da in sehr vielen Punkten einig sei, aber davon kann man sich halt wenig kaufen.
Wir wissen alle, wie Klaus Weselski gerne mal Gespräche beendet und dann einfach direkt wieder zu Streik aufruft.
Ja, er ist in der Tat ein etwas umstrittener Gewerkschaftsvorsitzender. Viele sagen ja auch, er ist jetzt kurz vor der Rente und er will sich nochmal mit dieser Reduzierung auf die 35 Stunden so eine Art Denkmal setzen. Wobei man eben, also das Bashing gegenüber Herrn Weselski ist leicht. Er ist halt irgendwie schon so eine Hassfigur. Man auch, also für mich geht es auch gar nicht, dass man dann sich einfach ins Linienflugzeug setzt und wenn man den Bahnverkehr lahmlegt und dann irgendwo zu Gewerkschaftskundgebungen im anderen Teil der Republik fährt, was er schon nachweislich getan hat. Aber man sollte dann eben schon auch das sehr unglückliche Agieren des Bahnvorstands mit erwähnen. Da ist es dann schon so, dass auch im Endeffekt eine völlige Instinktlosigkeit herrschte. Also als jetzt bekannt wurde vor einigen Wochen, dass da die Boni für letztes Jahr dann nachgezahlt wurden und das sind wirklich horrende Summen geflossen, wo ich denke, wenn du da halbwegs Instinkt hast als Bahnvorstand, lässt du da die Finger davon und lässt dir eben diese Zahlungen nicht, auch wenn sie dir vielleicht zustehen nach irgendwelchen Vereinbarungen, da verzichtest du drauf, weil die Pünktlichkeitswerte sind miserabel, der Zustand der Bahn ist einfach miserabel. Viele Leute sind da wirklich frustriert, die schon lange fürs Unternehmen arbeiten. Und diese Bahnspitze, muss man sagen, hat leider da sehr glücklos agiert. Also da kann man auch den Frust auf Gewerkschaftsseite nachvollziehen. Nur am Ende ist es dann schon so, dass beide Seiten dabei sind, dass das Kernvertrauen vieler Leute zu ruinieren. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein überzeugter Bahnfahrer. Ich will kein Auto, habe kein Auto. Und wenn selbst so jemand wie ich dann plötzlich sich denkt, ach, vielleicht wäre es dann doch irgendwie gut, sich so eine alte Gurke noch da irgendwo hinzustellen, auf die man dann ab und zu zurückgreifen kann, dann ist das kein gutes Zeichen.
Es bleibt also zu hoffen, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden. Man will sich ja im Laufe der Woche dazu äußern. Also wir drücken die Daumen, dass es da dann für alle Pendler, Grenzpendler, Bahnmitarbeiter und auch GDL-Mitglieder dann gut ausgeht am Ende.
Genau, ja.
Es gab am Wochenende aber noch ein anderer Artikel, der aufkam bei den Kollegen im Trierischen Volksfreund. Und zwar war dort Malu Dreyer zu Gast im Interview. Und da ging es auch um Grenzgänger-Themen. Dieser Artikel wurde auch im Internet in diversen Facebook-Grenzgängerforen stark diskutiert. Malu Dreyer wurde da auch ganz schön kritisiert an ihren Aussagen, denn sie hat gesagt, dass sie zum einen keine Ausweitung der Bagatellregelung auf mehr als die aktuell schon herrschenden 34 Tage Homeoffice sieht. Das ist das eine.
Ja, also man muss ja kurz mal das dazu sagen, vor Corona galten, oder eigentlich ja bis letztes Jahr galt ja diese Regelung, 19 Tage darfst du als Grenzgänger von zu Hause aus arbeiten oder von anderswo im Ausland, und ab dem 20. Tag warst du dann eben in dem Bereich, wo du das Einkommen dann anteilig hättest versteuern müssen oder auch weiterhin versteuern müsstest, und dann wurde das ausgesetzt mit Beginn der Pandemie, wo man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt allen Leuten, wenn wir sie sozusagen dazu zwingen, von zu Hause aus zu arbeiten, dann gelten diese ganzen Regelungen nicht. Und dann haben sich viele Leute ja von heute auf morgen eingerichtet im Homeoffice. Also ich selber bin auch vorher jeden Tag gependelt, und das gab es auch, ehrlich gesagt, die Mentalität, dass man mal Homeoffice macht, das war wirklich vor der Pandemie bei uns hier, beim Wort beispielsweise, eine absolute Ausnahme. Das hast du kaum mal gemacht. Und in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Und dann hatten sich die Leute irgendwie so an 100 oder 80, 60% Homeoffice gewöhnt. Und jetzt, wo die Zeiten wieder auf normal stehen sozusagen, ist es dann eben so, dass nach langen, langen Verhandlungen man dann für dieses Jahr diese Regelung gefunden hatte, dass man also 34 Tage im Jahr weiterhin ohne Steuern und Sozialabgaben zahlen zu müssen, von Deutschland aus arbeiten kann. Und natürlich ist es so, viele würden sich wünschen, dass das deutlich länger wäre, dass man zum Beispiel 3 Tage Büro, 2 Tage Homeoffice machen könnte. Aber nicht nur die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hat da einen klaren Riegel vorgeschoben, sondern das haben auch andere Politiker schon in den vergangenen Monaten getan, weil diese Verhandlungen, die waren wirklich zäh. Und das war eigentlich schon ganz klar, dass diese 34 Tage, das ist, warum 34 Tage, weil so ist es ja in Belgien beispielsweise und in Frankreich auch. Es war also eine Angleichung von den vorher strengen deutschen Regeln, aber das war eigentlich allen klar, dass das das Maximum sein würde. Und ja, alles weitere Verbesserungen. Es gibt immer mal wieder die Forderung von deutschen Kommunen hier im Grenzgebiet, die sagen, wir haben halt Angestellte, die rüberpendeln nach Luxemburg, die dann eben wegen der niedrigeren Steuern und der höheren Gehälter einfach finanziell besser gestellt sind als Leute, die hier arbeiten, und uns gehen eben diese Steuereinnahmen verloren. Deswegen haben sehr viele Kommunen gesagt, Luxemburg sollte doch da einen Ausgleich zahlen. Da ist jetzt Luxemburg auch nicht so begeistert, wobei man aber auch hervorheben muss, dass Luxemburg schon sehr viel investiert. Also die haben sehr viele grenzüberschreitende Projekte mitfinanziert, haben auch beispielsweise auf deutscher Seite schon den Bahnprojekte Richtung Trier finanziert oder maßgeblich finanziert.
Da war ja auch François Bausch, der sehr genervt davon war, dass diese von dir auch schon angesprochene Weststrecke in Trier sich wirklich sehr, sehr viele Jahre nach hinten verschoben hat.
Ja, genau, der frühere Mobilitätsminister von Luxemburg, ja.
Und dazu kommt ja jetzt auch noch der zweigleisige Ausbau zwischen Luxemburg und Wasserbillig, dass da auch mehr Züge rollen können, die ja dann auch wiederum in Deutschland Fahrgäste transportieren, bis Köln und Düsseldorf.
Ja, genau. Also Luxemburg hat da schon einiges investiert und ich bin mal gespannt, wie dieser Streit oder diese Diskussion weitergeht. Meine Prognose ist, dass sich da jetzt erstmal wenig tun wird. Man kann natürlich erstmal schauen, Luxemburg, es gibt ja diese grenzregionalen Zusammenkünfte, die aber meistens jetzt auch keine, also wo Minister und Parlamentsvertreter zusammenkommen, das sind meist aber keine spektakulären Beschlüsse, die da getroffen werden, aber gut, wer weiß, vielleicht gibt es ja mit der neuen Regierung da neue Dynamiken, muss man alles mal sehen.
Mhm. Malu Dreyer hat ja auch starke Unterstützung da nochmal aus Trier bekommen, also IHK, die Handwerkskammer aus Trier und auch die Vereinigung Trierer Unternehmen haben ja gemeinsam einen Brief an das Finanzministerium, an Christian Lindner geschickt, wo nochmal ihr Unmut und ihre großen Sorgen ausgesprochen wurden, dass man doch bitte Luxemburg nicht noch attraktiver machen solle, indem man noch mehr Homeoffice-Tage bewilligt.
Ja, aber da muss ich dann auch mal ganz gerne als Grenzgänger, also als persönlich Betroffener, kontern. Ich bin jetzt 5 Jahre Grenzgänger und zum einen ist es so, also warum wird man Grenzgänger? Ja, okay, die wenigsten Grenzgänger dürften hier rübergegangen sein oder keiner wird hier rübergegangen sein, um weniger Geld zu verdienen. Klar, die Löhne sind besser, die Steuern sind niedriger.
Das und die Sozialleistungen sind wesentlich
genau,
besser.
Genau, richtig, ja. Die Sozialleistungen. Das ist natürlich, man geht nach Luxemburg in der Regel, um sich zu verbessern. Aber man nimmt eben auch große Nachteile in Kauf. Also diese Pendelei ist halt schon was Lebenszeit kostet und Nerven kostet. Und man muss eben auch ganz klar sagen, Trier und Umland, das ist alles eine wirklich, ich lebe gerne da. Aber da sind nun mal eben auch sehr viele Jobs nicht vorhanden, die es eben nur hier in Luxemburg gibt. Also nicht nur im Bankensektor. Viele Leute, die jetzt hier aus teilweise strukturschwacheren Gegenden nach Luxemburg pendeln und da in hochspezialisierten Jobs sind, auch gut bezahlten Jobs sind, die würden dann eben vielleicht nach Frankfurt, nach Berlin, nach keine Ahnung wohin umziehen. Die hätten vielleicht noch in Trier studiert oder in Saarbrücken studiert, wären aber dann auf der Suche nach einem guten Job eben ganz irgendwo aus der Provinz Region Trier weggezogen. Und da muss ich sagen, darf eben, also bitte das jetzt nicht als Angriff zu verstehen, aber es ist nun mal ein Fakt, viele dieser Jobs sind eben nur in Luxemburg vorhanden. Und da sollte die Region auch irgendwo dankbar sein, dass es diese Jobs gibt. Und ich kann nur sagen, ich würde da vor so einer Frontstellung nach dem Motto, ihr Grenzgänger und die Luxemburger mit ihren Vorteilen, auch beispielsweise der Einzelhandel in Trier, der profitiert sehr von sowohl von Grenzgängern als auch eben von Luxemburgern, die dorthin kommen. Also ich würde dieses Schubladendenken generell vermeiden und ich meine, wir sind die Schengen-Region. Schengen liegt direkt bei uns vor der Tür und da sollte man jegliche Ressentiments und Anschuldigungen weglassen und sollte sich eben zusammensetzen und überlegen, wie können wir letzten Endes unseren Kommunen, unseren ansässigen Bürgerinnen und Bürgern hier auf dieser und auf jeder Seite der Region was Gutes tun. Das sollte im Mittelpunkt stehen. Wie können wir zum Beispiel den grenzüberschreitenden Verkehr verbessern und andere Dinge? Und dann geht es den Leuten gut und dann geht es auch der Region gut.
Ein anderer Punkt, der von Malu Dreyer angesprochen war, war auch die Besteuerung des Einkommens, dass es nach ihren Wünschen zukünftig nicht mehr am Arbeitsort, sondern am Wohnort versteuert werden soll. Das bedeutet, oder das würde für deutsche Grenzgänger bedeuten, dass ihr komplettes Einkommen nicht mehr in Luxemburg versteuert werden müsste, sondern in Deutschland versteuert werden müsste. Der einzige Vorteil, den das für mich bringen würde, wäre, dass diese Diskussion mit Homeoffice und 34 Tage dann vom Tisch wäre, weil man würde so oder so sein komplettes Einkommen in Deutschland versteuern müssen. Aber wie realistisch ist es, dass so etwas überhaupt irgendwie durchgebracht wird?
Naja, ich sag mal so, wenn man da schon klar sagt, also das ist ja in dem Interview, sind ja diese verschiedenen Punkte genannt worden. Und wenn man da schon sagt, die 34-Tage-Regelung, das ist für uns das absolute Maximum, da wollen wir nichts ändern. Also wenig bis null Reformbereitschaft zeigt in dieser Frage, sehe ich jetzt auch nicht, warum Luxemburg da zum Nachteil seiner Angestellten in irgendeiner Form in dieser Steuerfrage auf die Rhein-Pfälzer zugehen sollte. Ich sehe da, also die Debatte ist legitim, die kann man führen, aber ich sehe da jetzt erstmal wenig Folgen auf die Leute zukommen. Das ist für mich jetzt erstmal nur so eine abstrakte Debatte und also für mich ist diese Debatte eher eine abstrakte, auch die dann in sozialen Netzwerken hochgeschaukelt wird, aber ich sehe da jetzt erstmal keine Grundlage, dass sich wirklich konkret auch politisch da auf absehbare Zeit was ändern wird.
Zumal es ja auch so ist, dass solche Debatten nicht auf regionaler Ebene geführt werden, sondern auf nationaler Ebene.
Genau, richtig. Das wurde auch nochmal in der Tat verdeutlicht. Also für diese 34-Tage-Regelung musste beim Bundesfinanzministerium mussten da sehr dicke Bretter gebohrt werden von sehr vielen Akteurinnen und Akteuren. Und also ich sehe da wirklich wenig bis keine Bereitschaft, dass sich da jetzt nochmal viel ändert.
Vielen Dank, Michael.
Gerne. Hat mich gefreut.
Das war's vom Pendlerclub für diese Woche. Vielen Dank, Michael, fürs Vorbeischauen. Alle relevanten Artikel zu den einzelnen Themen wie Autobahn, Baustelle, GDL-Streik findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Pendlerclub trifft sich alle 2 Wochen auf wort.lu in der Wort-App und auf allen gängigen Podcast-Playern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf Apple Podcast oder Spotify und wenn ihr dem Pendlerclub auch auf Instagram folgt, denn dort gibt's immer alle relevanten Informationen direkt in euren Instagram-Feed. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.